Okay. Das Zeichen des Immanuel bedeutet Gericht für die Ungläubigen und Heil für die Gläubigen. Das ist in Kapitel 7 und 8, kommt ein Kind vor, das heißt Immanuel. Und Gott sendet Jesaja mit Shear Jashub zu König Ahas. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, sind die ersten 9 Verse. Die Krise, um die es geht. Es gibt Krieg mit Ephraim und Aram. Die Aggressoren sind die Leute aus dem Nordreich Israel, die sich mit den Aramäern zusammengetan haben. Die Hauptstädte sind jeweils von Ephraim ist Samaria, also das ist das Nordreich Israel, und von Aram ist Damaskus. Damaskus gibt es ja noch heute, ist eine sehr alte Stadt. Und das war 735 bis 34 vor Christus. Und in Vers 1 und 2 lesen wir, es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Also das ist die Krise, um die es hier geht. Es sind zwei mächtige Armeen, also äußerlich, menschlich gesehen. Und die Leute in Jerusalem und Juda haben Angst. Und in dieser Situation schickt Gott Jesaja los. In Vers 3 heißt es hier, Vers 2, da wurde dem Hause David angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim, da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Walde beben vom Winde. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Walkers. Ich bitte, diesen Platz im Kopf zu behalten, lernt ihn auswendig. Denn das ist ein besonderer Platz, der kommt dreimal in der Bibel vor. Und wir werden sehen, dass das für das Jesaja-Buch eine große Relevanz hat. Er kommt einmal hier in Jesaja 7 vor, dann kommt er in Jesaja 36 vor und er kommt in 2. Könige 18 vor. Es kommt dreimal vor. Okay. Also er soll an diesen bestimmten Ort gehen und seinen Sohn mitnehmen und spricht zu ihm, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen, dem glühenden Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remalias und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es in Schrecken versetzen, und für uns erobern und zum König darin machen den Sohn Tabeals. So spricht Gott der Herr, das soll nicht geschehen und wird nicht geschehen. Denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rezin. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und das Haupt von Ephraim ist Samaria und das Haupt von Samaria ist der Sohn Remalias. Glaubt ihr nicht? So bleibt ihr nicht. Das ist die Botschaft, die Jesaja weitergeben soll an dieser Stelle. Und der Begleiter ist Shear Jashub. Shear Jashub ist sein Sohn, sein erster Sohn. Das ist hebräisch und bedeutet, ein Rest wird umkehren. Shear, Rest. Jashub wird umkehren. Ein Rest wird umkehren. Und das ist eine Absicht, dass er den mitnehmen soll. Der Name war bekannt und der Name ist eine ganz wichtige Botschaft, um diese Prophezeiung, die hier passiert, zu verstehen. Der Name kommt in Kapitel 10, 21 nochmal vor. Kapitel 7 bis 10 hat man etwas, das sich entfaltet und die Haupt Player, die in diesem Drama mitspielen, in diesem Kriegsdrama, sind die erwähnten, gerade erwähnten Leute, Juda und Jerusalem mit Ahas als König auf der einen Seite und dann die Aramäer und Ephraim auf der anderen Seite mit diesen Königen, die genannt sind, und im Hintergrund Assyrien. Und das kommt dann in den Vordergrund. Hier in Kapitel 7, dann Kapitel 8 und in Kapitel 10, wo das nächste Mal der Name Shear-Jashub vorkommt, im Kapitel 10, Vers 21, da geht es darum, dass Gott Assyrien, nachdem er es als Gerichtswerkzeug gebraucht hat, selber richtet. Assyrien hat sich dann gegen Gott erhoben und wird blasphemisch und bildet sich was ein. Und in Kapitel 10 geht es darum, dass Gott sagt, er rühmt sich die Säge gegenüber dem, der sie benutzt. Oder rühmt sich die Axt gegenüber dem, der sie schwingt. Und Assyrien ist als große Macht damals nur eine Säge oder eine Axt in der Hand Gottes. Und er regiert die Weltgeschichte. Also völlig in Übereinstimmung mit dem, was wir gestern Abend hatten in Kapitel 6. Gott sitzt auf einem hohen, erhabenen Thron und es gibt nichts, das nicht unter seiner völligen Kontrolle wäre. Er ist der Herr Zebaoth und die ganze Welt ist seiner Herrlichkeit voll. Und er kann schalten und walten, wie es ihm gefällt. Und das wird hier auch deutlich. Der Plan der Feinde ist, eine Marionette einzusetzen als König in Jerusalem. Der Mann ist schon bestimmt, der ist ausgeguckt. Und der Sohn Tabeals, es kann sein, dass der gar nicht von der Linie Davids ist. Im Nordreich war es üblich, da gab es in den letzten Jahrzehnten des Nordreiches gab es dann ziemliche Bürgerkriege. Und die haben sich gegenseitig umgebracht. Und das war sowieso normal im Nordreich. Da gab es kaum stabile Dynastien. Und wenn es sie mal gab, dauerten die ein paar Generationen und dann wurden die völlig ausgerottet, also öfters. Und sozusagen, das wäre für das Nordreich-Denken völlig normal. Wir machen ein Ende mit dem Haus Davids, wie dem auch sei, es war gegen Gottes Plan. Und Gott sagt darüber, der Plan kommt nicht zustande. Aber weil natürlich das im Raum stand, hat Ahas Riesenangst gehabt. Er war wie ein Baum im Sturm, der nicht Kraft genug hat. Und mit ihm Jerusalem. Gottes Plan gegenüber Jerusalem und Juda ist, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und das hier in Jesaja ist das ein Rückgriff auf eine Formulierung aus 2. Chroniker 20:20. Also wir haben das in 2. Chroniker 20:20 und das ist geschehen früher, also vor der Zeit von Ahas. Und ich lese das mal vor, was dort in 2. Chroniker 20:20 steht. Das war eine Situation, die war ähnlich. Da war Jerusalem in großer Gefahr durch drei verbündete Armeen. Und da steht dann in 2. Chroniker 20:20 folgendes. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Daran spielt dieses Wort in Jesaja 7, Vers 9 an. Also wir haben es gesagt, wie aus dem Buch Chroniker, was ein paar hundert Jahre später geschrieben ist. Aber die Geschichte, die wiedergegeben wird, ist eine ganze Zeit früher. Und die kann man als bekannt voraussetzen. Und das ist hier praktisch ein Rückgriff, so ähnlich wie wenn wir sagen würden, der Herr ist mein Hirte und jeder weiß, das ist Psalm 23, Vers 1. Und dieser Rückgriff auf die Geschichte von damals ist, da waren die verbündeten Armeen, da heißt es in Vers 1 von dem Kapitel, da kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeers, von Edom, und siehe, sie sind schon in Hazezon Tamar, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen, und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und das war ganz dramatisch. Und das war ein guter König, es war ein sehr gläubiger Mann. Der hieß nicht nur Jehoschaphat, das bedeutet, der Herr richtet, sondern er glaubte es auch, wie er hieß. Und er hat praktisch das ganze Volk, und das ist dramatisch, wie man das liest, wie auch die Familien kommen. Und man hat alles, alle Altersstufen vertreten. Da sind also auch alle möglichen Leute da, und sie beten und fasten. Und dann tut Gott ein Riesenwunder. Sie schicken ihr, ich habe das schon manchmal erwähnt, sie schicken ihr Worship-Team nach vorne. So, die Armee wird so aufgestellt, dass die Sänger vorne weg sind. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und als die anfangen zu singen, verursacht Gott ein Durcheinander bei den feindlichen Armeen und die bringen sich gegenseitig um. Und als sie selber hinkommen, sind die schon alle tot. Das Einzige, was sie noch zu leisten haben, ist die Beute einsammeln. Und daher kommt das Wort Lobetal. Die haben dann das alles gemacht und haben dann einen Feiertag angesetzt oder haben Gott gelobt im Lobetal. Und das ist ein Ereignis, das ist sozusagen eingebrannt in der Geschichte Jerusalems. Und darauf verweist Gott durch Jesaja und durch Sheal Yashub. Der Rest wird umkehren. Und die Kernidee Gottes ist eine Einladung, auf Gott zu vertrauen. Und das wiederum ist ein Rückgriff auf der Tora. In der Tora gibt es, also die Bücher Mose, in diesem Fall im fünften Buch Mose, gibt es ein Gesetz über den Kriegsfall. Also wenn Krieg ist, was passiert dann? Was muss man dann machen? Und dann gibt es eine Mobilmachung, und dann kommen alle zusammen und dann tritt der Priester vor die Leute und sagt, sie brauchen sich nicht zu fürchten, der Herr ist mit euch, und dann wird da ein bisschen ausgeführt, was der sagen soll. Und dann sollen alle nach Hause gehen, die sich fürchten. Dann sollen alle nach Hause gehen, die verlobt sind, aber noch nicht geheiratet haben. Die sollen erstmal nach Hause. Und die ein Haus, also es gibt Fälle, die Leute, die jetzt sozusagen nach Hause geschickt werden. Und dann der Rest ist dann mutig und der soll kämpfen. Und der Herr sei mit ihnen. Und das Wort Immanuel, das in unserem Kapitel 7 auftaucht, hängt damit zusammen. Immanuel heißt Gott ist mit uns. El ist Gott. Und Immanuel ist mit uns. Das ist genau das, was der Priester sagen sollte. Er sollte sich hinstellen vor das Volk und bevor der Krieg losgeht, sollte ihn Mut machen, dass sie nicht alleine sind. Dabei wird natürlich vorausgesetzt, dass die Israeliten auf Gott vertrauen und dass sie auch mit Gott leben. Und das ist einfach auch in der Tora auch vorausgesetzt. Sie waren im Bund mit Gott und sie sollten auf ihn vertrauen und nicht auf die Götzen. Und deswegen ist der Schlüsselvers Vers 9 in vielen, also in entsprechenden Bibeln ist ja auch gern fett gedruckt, wenn die Bibeln sowas machen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und der Ahas, ich hatte es ja gestern gesagt, gestern Abend, Gott hat in dieser Berufungsvision von Jesaja, hat er die Zeichen auf Sturm gestellt und auf Abbruch. Und Ahas ist jetzt sozusagen genau der richtige Mann für die Zeit vom Abbruch. Er war ein Gottloser. Von Osia, Jotam, Ahas und Hiskia kriegen drei Könige ein Pluszeichen, teilweise mit Einschränkungen. Nachdem Osia räuchern wollte auf dem Räucheraltar, ist ja Lepra ausgebrochen an seiner Stirn. Er wurde aussätzig. Und er konnte nicht mehr seinen Dienst als König öffentlich verrichten und das hat dann sein Sohn Jotham übernommen. Aber er war gläubig. Er wurde halt nur gezüchtigt von Gott. Und er war bekannt dafür, dass er jetzt unrein war. Deswegen war das Thema unrein gestern Abend kein Zufall, dass der Jesaja dann sagt, ich bin unreiner Lippen. Das sozusagen zeigt, dass die Unreinheit, die Osia getroffen hat mit Aussatz, dass die auf andere Art und Weise im ganzen Volk ist, durch die Lippen, dass sie Dinge reden, in einer Weise reden untereinander, wie das nicht angemessen ist, nicht der Wahrheit entspricht. Und jetzt haben wir mit Ahas jemanden von diesen vier Königen, unter denen Jesaja öffentlich gewirkt hat. Der Ahas ist von Gott abgefallen. Das ist hat so große Ausmaße angenommen, dass er ein Kind von sich selber geopfert hat. Er hat also Kinderopfer durchgeführt. schon absolut katastrophaler Typ. Und in dieser Krise, die jetzt hier kommt, Jesaja sagt darüber gar nicht so viel, was im Hintergrund läuft. Da kann man dann 2. Könige und Chroniker nachschlagen. In dieser Krise merkt man dann, dass Ahas sich entscheidet, sich Assyrien, der aufkommenden Großmacht Assyrien, uns zu unterwerfen. Also er verkauft sich und sein Land in die Hand Assyriens und bittet um Rettung durch ihre Armee. Also er will nicht auf Gott vertrauen, er will auf Assyrien vertrauen. Und in dem Zusammenhang wendet er sich dann auch ausländischen Göttern zu. Das Komische passiert oder das Tragische oder Verrückte oder Unlogische. Also er geht dann, als Damaskus erledigt ist, ich greife hier vorweg, geht er nach Damaskus. Die Assyrer haben Damaskus erobert, haben die Regierung beseitigt. Und der Ahas geht nach Damaskus, guckt sich das dort an und findet den Altar in Damaskus von der besiegten Regierung so toll, dass er eine Miniatur anfertigt davon, entweder ein Blatt mit Skizze oder eine Miniatur anfertigen lässt, das nach Jerusalem schickt und sagt, das soll jetzt der Altar werden. Und die setzen das um. Der Priester Uriah, der in Kapitel 8 erwähnt wird, und andere sozusagen, die akzeptieren das. Da wird ein heidnischer Altar hergestellt, der nicht der Tora entspricht. Und der Tora-Gott, der Altar Gottes, der wird zur Seite gemacht. Und da wird eine tiefgreifende Reformation im Tempelgelände angeführt. Und Ahas degradiert alle Sachen, die zum Herrn gehören, degradiert er auf den zweiten Platz und initiiert also einen Synkretismus. Das war Ahas. Nur mal so, dass wir wissen, was für ein Typ das ist, der hier, also was der gemacht hat. Das war für Jerusalem und Juda, war das ein einzigartig abgefallener, gottloser König. Oder zu der Zeit jedenfalls von den Vieren im Vergleich. Ich komme hier nicht weiter. Hat das da wieder nie... Wenn der Bildschirmschoner oder so einsetzt und die Maus nicht mehr da ist, dann kann es sein, dass ich da nicht weiterkomme. Was ich mich frage, ist auch, ob die Batterie schwach geworden ist. Sag nochmal, was du gesagt hast. Ja gut, dann sag ich dir Bescheid. Danke. Ja. Ahas will kein Zeichen. Gott gibt Immanuel. Also jetzt scheint es zu gehen zurzeit. Aber und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Also hier hat man jetzt eine Situation, es ist Krieg und wir erfahren aus den Königerbüchern auch, dass viele auch gefallen sind. Hier wird nur Jerusalem erwähnt, aber der Krieg hat Juda erreicht und da sind auch viele gefallen. Es war ein sehr zerstörerischer Krieg mit auch vielen Opfern. Und Gott bietet jetzt Ahas als König ein Zeichen an. Jetzt stell dir vor, du wärst das. Gott schickt einen Propheten zu dir und du hast eine schwere Lage in deinem Leben. Du brauchst Trost und Zuversicht. Und Gott sagt dir, du kannst dir ein Zeichen auswählen, ein Wunderzeichen. Und du kannst es so auswählen, dass es den Himmel oben betrifft oder den Scheol unten, das Totenreich unten und alles dazwischen. Also sozusagen... kann sich ja jeder überlegen, was für Zeichen er sich aussuchen würde, ja. Also, der Ahas ist der gesalbte, adoptierte Sohn des Herrn. Der Sohn Davids ist immer der, ich will ihm Vater sein und er soll mein Sohn sein. Jetzt bietet der Vater seinem Sohn, der aber nicht an ihn glaubt, bietet ein Zeichen an. Und der Ahas sagt, ich möchte lieber kein Zeichen erbitten, ich möchte den Herrn nicht versuchen. Also frommes Geschwätz, im Herzen ist er abgefallen, denn wenn er das Zeichen erbittet und das Zeichen trifft ein, ist er festgenagelt. Dann müsste er auf den Herrn vertrauen und das will er überhaupt nicht. Dem Herrn traut er nichts zu. Und Assur traut er alles zu. Und deswegen will er sein Volk und sein Land will er verkaufen in die Hand der Assyrer in dieser Krise. Das hat man in 2. Könige 16. Ich bin dein Sohn, sagt er zu dem König von Assyrien. Und er verkauft sich selber in die Hand des Königs in 2. Könige 16. Wird hier nicht erwähnt, aber wird im Hintergrund vorausgesetzt. Jetzt ärgert sich Gott darüber. Da heißt es hier in Vers 13, da sprach Jesaja wohlan, so hört ihr vom Hause David, ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Also jetzt ist platzt Gott der Kragen. Ja? Der Krieg ist im Gange, viele Menschen sterben. Der Sohn David sollte auf Gott vertrauen. Er bietet ihm Zeichen an, damit er ihn gewinnt. Also in Anführungsstrichen, ich habe gesagt, Kapitel 6 gestern, Jesaja würde predigen und Gott weiß schon, dass sie nicht glauben. Es ist ein Verstockungsgericht. Wenn er geglaubt hätte, dann wäre okay gewesen. Aber er glaubt nicht. Und sogar, das ist ja eigentlich eine tolle Nachricht. Glaub an Gott, Gott wird dich retten. Das ist ja eigentlich Evangelium. Aber das Evangelium wirkt hier verstockend. Auch das Zeichen, das Gott jetzt gibt. Ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch meinen Gott müde machen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, wird das Land verödet sein, von dessen zwei Königen dir graut. Das Zeichen, das Gott bietet, ist, dass der Prophet prophetisch eine Frau sieht, die ist schwanger, die hat ein Kind, das Kind wird ein Sohn sein und der Sohn wird Immanuel genannt werden, Gott mit uns. Jetzt gibt es verschiedene Arten, wie man das versteht. Also die Formulierung im Hebräischen, es ist so, dass das Zeichen des Kindes in der Mutter kann präsentisch sein, es kann aber auch zukünftig sein. Die Formulierung im Hebräischen lässt es offen, wann das geschieht. Es ist eine prophetische Äußerung, siehe, es ist prophetisch darauf hingewiesen, das muss nicht sein, dass deine Frau schwanger stand. Das muss nicht sein, kann aber sein, aber muss nicht sein. Und je nachdem, wer den Kommentar schreibt, ist es dann eine Frau von damals, die schon da stand und auf die er hinweist. Aber es wird ja nichts gesagt, wer das ist. Nicht hier, aber es kommt gleich. Gleich kommen Informationen, wer Immanuel ist. Und daraus kann man das rückschließen, dass ich denke persönlich, da stand keine Frau. Und das war auch nicht die Frau von Ahas. Da wird niemand mit Namen genannt, nur die Frau, die schwanger ist, die Jungfrau ist und die Sohn gebiert und dann den Namen gibt. Das Wort Alma, das mit Jungfrau hier übersetzt ist, oder mit junge Frau, je nachdem, wie man das dann übersetzen will, das kommt nicht oft vor in der Bibel. Es gibt aber Stellen, wo eindeutig ist, dass es eine Jungfrau ist, im Sinne von eine Frau, die noch nie Sex gehabt hat mit irgendeinem Mann, die Jungfrau ist. Zum Beispiel im 1. Buch Mose, als Abraham seinen Sohn verheiraten will, schickt er seinen Knecht los, und der Knecht holt nachher Rebekka für Isaak. Und da kommt das Wort Alma vor. Und da wird es mehrfach betitelt. Da kommen mehrere Worte vor. Da kommt Alma vor. Da wird gesagt, das war eben eine, die noch keinen Mann kannte. Also das ist der Terminus Technicus, den Mann kennen oder der Mann erkennt die Frau, ist der Terminus Technicus für Sexualverkehr. Das ist, also es wird ausdrücklich doppelt gesagt, sie ist Alma und sie war noch unberührt als junges Mädchen. Von daher, wenn jemand sagt, das heißt einfach junge Frau, dann kann man zumindest sagen, in 1. Mose ist deutlich in dem Kontext dort, es ist eindeutig Jungfrau in dem Kontext. Und es kann auch angenommen werden für andere Kontexte, das kann man sich dann angucken. Also ich sehe das so, ich sehe keine Stelle im Alten Testament, wo das Wort vorkommt, wo es eindeutig und klar ist, dass es nicht Jungfrau ist. Also ich habe noch keine Stelle gesehen, wo das Wort vorkommt, wo man sagen kann, das ist einfach junge Frau. Wie wird oft behauptet, das heißt einfach junge Frau. Und das stimmt nicht, Leute. Das stimmt nicht. Die griechische Übersetzung hat das Wort Alma mit Parthenos übersetzt, was Jungfrau ist. Also die griechische Übersetzung, die vorchristlich ist, ja, das haben nicht die Christen erfunden, die hat das mit Parthenos übersetzt und das bedeutet im Griechischen dann auch Jungfrau. Vor allen Dingen muss man den Kontext ansehen. Was für ein Zeichen wäre das, wenn eine Frau schwanger ist, die einfach eine junge Frau ist, die einen normalen Mann hat, Sex hatte und ein Kind hat? Das ist kein Wunderzeichen. Das kann ein symbolisches Zeichen sein, der Name kann ein symbolischer Name sein. Aber wenn Gott anbietet, Ahas, du kannst dir ein Zeichen bitten, ein Wunderzeichen Gottes im Himmel oder bis in Scheol und alles dazwischen. Und als Antwort, er will kein Zeichen, sagt Gott, okay, ich gebe euch ein Zeichen. Das ist so ein mickriges Zeichen, das völlig natürlich ist. Das ist Blödsinn. Ja. Der Kontext macht deutlich, es geht um ein Wunderzeichen, das geschieht im Rahmen von einem Krieg, der die Linie Davids bedroht. Es geht darum, die Linie Davids wahrscheinlich auszurotten. Es geht darum, dass die Schlange wieder zuschlagen will, um die Verheißung Gottes zunichte zu machen. Dass der Same der Frau von dem Samen der Schlange beseitigt werden soll. Dass Israel nicht als Ganzes verschwindet, aber dass die Linie verschwindet, die die Verheißung hat von 2. Samuel 7. Dass der Welterlöser ein Sohn Davids sein muss. Ja. Und in dem Zusammenhang gibt Gott jetzt ein Zeichen. Und interessant, es ist nicht nur für Ahas. Wohlan, so hört ihr Haus vom Hause David. Das Zeichen, das Gott gibt, ist an die Dynastie Davids gegeben. Es ist nicht nur Ahas. Und wenn man sich anguckt, was über Immanuel gesagt wird im Kontext, dann wird deutlich, der Immanuel, viele Leute denken, der musste dann geboren werden sein, als Ahas noch da war und als der Krieg noch war, etc. pp. Stimmt überhaupt nicht. Denn wenn man es genau anguckt, was gesagt wird, wann er seine Kindheit hat und wann er Premao Devash ist, also Milchprodukte und Honig isst, dann merkt man, dass er eben gerade nicht zu dieser Zeit geboren wird. Das ist der Kontext. Und die Kommentare, die sagen, der sollte zu der Zeit geboren werden, die tilgen die Verse, die deutlich machen, dass die nehmen Kapitel 7 von Jesaja, schmeißen einen Vers raus, schmeißen einen anderen Vers raus, das sind halt liberale theologische Kommentare, die denken, sie könnten den Text so zurechtschieben, dass ihre Sicht der Dinge passt. Und das ist halt nicht der Fall. Es ist, wenn man sich anguckt, was wird über dieses Kind gesagt, dann merkt man, er ist geboren von einer Jungfrau, das habe ich jetzt schon erklärt, dass das Wort tatsächlich an gewissen Stellen eindeutig eine Frau meint, die noch nicht berührt ist sexuell, die noch keinen Sex hatte mit einem Mann. Das kann man nicht unbedingt für alle Stellen belegen, aber ich würde es so rumformulieren, ich sehe keine Stelle, die belegt, dass es auch für Nicht-Jungfrauen benutzt wird. Also es ist, ich sehe keine Stelle. Aber darüber kann man ja diskutieren, aber es ist vollkommen klar, es gibt Stellen, die eindeutig sind, dass es Jungfrau meinen kann. Und hier würde es zum Kontext mit dem Wunderzeichen passen. Dann die Diät ist entscheidend. In Kapitel 7, Vers 15 steht, dass er, bis er ein gewisses Alter erreicht hat, wo er das Böse erwählen kann, das Böse verwirft und das Gute erwählt, also ein gewisses Alter erreicht hat, ernährt er sich von Chema oder Wasch, von Milchprodukten, das kann man übersetzen mit Milch und Honig oder Joghurt und Honig oder Butter und Honig, was ihr wollt. Das ist einfach, bis das passiert, hat er diese Diät. Und das gibt in Vers 15, gibt es noch keine Aussage, die jetzt hilft zu sehen, wo muss man den platzieren. Aber die Verse 21 bis 22, die geben den Hinweis. Und deswegen lese ich gerade mal weiter, dass das deutlich wird, im Kontext hat man klar gesagt, sozusagen, wo das Kind hingehört. Das heißt dann, Vers 16, denn ehe der Knabe weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Also hier geht es ja um Aram und Ephraim. Das heißt, dieser Junge wird in seiner Jugend diese Sachen essen. Ja? Und zu dem Zeitpunkt, wenn der diese Sachen essen wird, dann ist ist Samarien schon erledigt und ist auch Damaskus und die Aramäer als Macht sind erledigt. Der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim sich von Juda schied, nämlich durch den König von Assyrien. Und jetzt kommt das Gerichtswort. Das Wort mit der Frau, Immanuel, ist ein Heilswort für das Haus Davids. Und ich habe gesagt gestern in Zusammenhang mit Kapitel 6, die Reihenfolge ist zuerst Gericht, dann Heil. Das ist hier, findet sich hier genau wieder. Zuerst Gericht, dann Heil. Ahas hat die Chance gehabt, auf Gott zu vertrauen. Wenn er das getan hätte, dann hätte Gott jetzt gerettet. Und zwar ohne Assyrien. Aber weil, das wird gar nicht gesagt, Ahas sagt ja nicht, ich möchte dich nicht, ich möchte die Assyrer. Aber wir wissen das aus Könige und Chroniker und Gott weiß es auch. Und Jesaja weiß es auch, prophetisch. Und jetzt sagt Gott, ich sag mal mit meinen Worten, du denkst, die Assyrer werden dich retten. Ich werde diese Assyrer benutzen, dass Israel so Riesenleid erleben wird, wie es noch nie passiert ist, seitdem Salomo gestorben ist. Das ist schon eine ganze Weile her. Und das ist halt interessant. Auf was vertraust du? Auf was vertraue ich? Das ist genau hier im Buch der Fall. Hier ist ein gesalbter Sohn Davids, der eigentlich Sohn Gottes ist. So wie du und ich Sohn und Söhne und Töchter Gottes sind in Christus. Der war eigentlich mit dem Geist Gottes begabt, theoretisch, hatte aber kein Interesse daran. Und er wendet sich so radikal von Gott ab und so radikal den Götzen zu, dass er einen eigenen Sohn ermordet im Götzendienst. Und er hat nichts mit Gott am Hut. Und deswegen kommt jetzt das Gerichtswort. Also sozusagen in diesem Kapitel 7 hat man die Heilsgeschichte von Immanuel und die Unheilsgeschichte vom Unglauben. Getreu dem Wort, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ahas glaubt nicht. Und deswegen richtet Gott ihn und er richtet Jerusalem und Juda ungeheuer, riesig, mega, mega mäßig. Mit einer Katastrophe, die so groß ist, wie sie seit dem Tod von Salomo nicht passiert ist. Das ist das, was hier sagt im Kontext. Und dann führt er das weiter aus. Er sagt ihm, durch den König von Assyrien. Zu der Zeit wird der Herr herbeipfeifen, die Fliege am Ende der Ströme Ägyptens und die Biene im Lande Assur, dass sie kommen und sich alle niederlassen in den tiefen Tälern und den Steinklüften und in allen Hecken und an jeder Tränke. Zu der Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare am Leib scheren und den Bart abnehmen durch das Schermesser, das gedungen ist, jenseits des Stroms durch den König von Assyrien. Jetzt hat man hier Gott, den Allmächtigen, wie auf dem Thron sitzen in Kapitel 6, hier pfeift er Tiere herbei, in dem Fall Bienen und Mücken herbei, also die Großmächte der damaligen Zeit, in der Gegend vom Vorderen Orient waren Ägypten einerseits und Assyrien andererseits. Und Gott ist hier der, der kein Pferdeflüsterer ist, sondern der ein Bienen- und Mückenflüsterer ist. Er gebietet und die kommen. Und die kommen in so großen Massen, dass sie praktisch überall da sind. Sie sind hier in Judäa und dort und überall in allen möglichen Ecken und Kanten vom Land. Und jetzt wechselt das Bild, dass Gott sie als Schermesser nimmt und die Haare abmacht. Und das war eine Entehrung. Wenn du alle möglichen Haare von dem Menschen abmachst, dann ist er nachher entehrt. Und das ist also hier wieder Teil vom Gericht. Zu der Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare am Leib scheren und den Bart abnehmen durch das Schermesser, das gedungen ist jenseits des Stroms durch den König von Assyrien. Zu der Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe aufziehen und wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird, denn Butter und Honig wird essen, wer übrig bleiben wird im Lande. Und jetzt wissen wir, wann Immanuel geboren wird. Immanuel wird geboren nach dem Gericht. Diese Frau kriegt ihr Kind nach dem Gericht und sie wird geboren in ein entvölkertes Land, in ein von Gott gerichtetes Land, getreu von Kapitel 6, wenn 10% da bleiben, nochmal Krieg. Wellen von Krieg erreichen Juda, Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag, es werden immer weniger. Und die Familie, zu der Immanuel gehört, wird geboren in Armut. Es fehlen die Menschen, es fehlen die Bauern. Also unser Problem sozusagen heute, die Bauern sagen, ihr riskiert das Wohl Deutschlands. Das ist genau das ist jetzt das Thema. Es fehlen die Menschen, es sind so wenig Menschen da, dass die Sachen nicht mehr kultiviert werden können. Und es wird zu der Zeit geschehen, wo jetzt 1000 Weinstöcke stehen, 1000 Silberstücke wert, da werden Dorn und Disteln sein und so weiter. Das heißt, der Kontext vom Immanuel-Kind ist, weil Ahas sich gegen Gott entschieden hat, lässt Gott ein Riesengericht kommen, das Israel so klein macht, wie das seit Salomos Tod nicht mehr gewesen ist. Und das betrifft sowohl das Nordreich als auch das Südreich. Und das erfüllt sich sozusagen teilweise in 701 vor Christus. Zu dem Zeitpunkt ist das Nordreich schon weg. Und das ist ein anderer Punkt, der dann in Kapitel 7 auch weggemacht wird, was ich gesagt habe, wo die Kommentare dann das wegmachen, damit sie Immanuel als gegenwärtiges Kind dahinstellen können. Das ist der Vers, den habe ich schon gelesen. Da heißt es in Vers 8, in Kapitel 7, denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rezin und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass es kein Volk mehr ist. Das heißt, das Volk Ephraim, wenn man guckt, was für eine Prophetie ist da drin im Text, die Prophetie sagt, wenn du 65 Jahre von hier weitergehst, das ist also 735 vor Christus, das ist 670, 670 wird es Ephraim als Volk nicht mehr geben. Das hat sich erfüllt. Die Assyrer haben mit ihrer Deportationspolitik genau das gemacht. Nachdem Sanherib gestorben ist, kam Asarhaddon und die haben so viel deportiert von Nordreich weg und dann von anderen hin. Das war ihre Art, ihr Riesenreich unter Kontrolle zu halten, dass sie nicht zugelassen haben, dass die angestammten Völker, die rebellisch waren, dort, wo sie rebellisch waren, ihre Machtbasis halten konnten, sondern sie haben sie zerstreut. Sodass sie überall, wo sie waren, Nobodies waren. Sie waren dann hier Nobodies und dann Nobodies. Nirgendwo war die Machtbasis, die Assyrer zu gefährden. Das steht im Text. Und die Kommentare, die ich habe in Wiedenes Jesaja unterrichtet, da habe ich mir das angeguckt, die Kommentare in der Bibliothek, auch die kritischen, die theologisch kritischen Kommentare, die nicht glauben an Prophetie. Und für mich war das der Hammer. Ich fand keinen Kommentar, nicht einen. Ich meine, wir haben natürlich nicht irre viel gehabt, aber wir haben genug gehabt. Kein Kommentar hat nicht an irgendeiner Stelle in Jesaja 7 oder 8 das Wort Immanuel messianisch gedeutet. Sogar die kritischen Kommentare haben an irgendeiner Stelle, die haben dann gesagt, hier ist ein Glossator, hier hat einer diesen Vers und Halbvers als Gloss an den Rand geschrieben, der ist später irgendwie in den Text gegangen und so weiter. Und der hat das so verstanden. Und da habe ich gedacht, Leute, wenn ihr mir Jesaja so zerstückelt, könnt ihr ja machen, ja, aber ihr kommt immer noch nicht umhin, bei den drei Stellen von Immanuel an irgendeiner Stelle zu sagen, das ist hier messianisch verstanden, dann lasst mir doch meinen Messias gleich als von einer Jungfrau geborenen Messias. Es war irre. Es war so interessant, aber ich stehe mit meiner Meinung relativ alleine da. Es gibt auch viele Evangelikale, die hier einen Immanuel sehen zu der Zeit, der einfach von einer Frau geboren ist. Das können die ja gerne machen. Aber ich, wie habe ich jetzt Gründe geliefert, warum ich denke, das Gericht, das hier angekündigt wird, ist, dass Aram und Ephraim praktisch gerichtet wird von Gott, aber auch Juda. Und der Immanuel, der muss gar nicht da geboren werden, der Ahas war ja, nach ein paar Jahren war der Ahas ja weg, 65 Jahre später, diese Linie, wo die Ephraimiten dann kein Volk mehr sind, also kein Volk mit dem eigenen Staat, das sich da durchsetzen könnte. Hier und da gab es natürlich Nachfahren von Ephraim, aber die waren dann halt Nobodies irgendwo im assyrischen Weltreich. Und jetzt hat man klar, die Diät von Immanuel verbindet ihn mit diesen Versen in 21, 22 und das sagt uns, dass die Katastrophe schon geschehen ist. Und genau dasselbe hat Micha. Micha ist ein Prophet zur selben Zeit. Und die haben hier dieselbe Bildlichkeit in ihrer Prophetie. Die benutzen unterschiedliche Worte, aber der Kern, der unterm Strich rauskommt, ist derselbe. Nur um meinen Punkt deutlich zu machen, zitiere ich mal Micha, diesen ganz berühmten Vers, den man zu Weihnachten dann auch immer hat. Das ist Micha Kapitel 5. Hört euch das an. Ich lese Kapitel 4, 14. von Micha und dann der nächste Vers ist 5,1. Ich lese die beiden hintereinander weg. Jetzt aber zerraufe und zerkratze dich, denn man belagert uns und schlägt den Richter Israels mit der Rute auf die Backe. Also hier ist Krieg vorausgesetzt und dass die Feinde Jerusalem erobern und den Richter Israels den König nehmen und demütigen und ihn schlagen und so weiter. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir sollen wir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er wird aber auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde und er wird der Friede sein. Also hier hat man dasselbe in Grün in Micha. Warum sagt der Bethlehem Ephrata? Weil Jerusalem verloren ist. Normalerweise würde der Sohn Davids immer in Jerusalem geboren sein. Wenn der Palast da ist, ist die Familie da. Das heißt, auch Micha setzt voraus, dass das Gericht kommt, genauso wie Jesaja angekündigt. Gott wird Jerusalem zerstören. Er wird den Tempel zerstören. Er wird den Baum Isais umhauen. Die Royal Family wird erledigt sein. Zuerst das Gericht, dann das Heil. Und jetzt hat, wie Jesaja die Jungfrau hat, hat Micha, dass das Ganze geschieht, bis dass die gebären soll, geboren hat. In beiden Propheten zur gleichen Zeit lebend, die Vision, es kommt die Mutter des Erlösers. Und in Micha ist es eindeutig der Weltherrscher. Ist es nicht cool? Ich kann mich für sowas begeistern. Und ich habe mich, wie gesagt, als Teenager ja bekehrt hier in Rothenburg und habe deswegen Hebräisch und Griechisch gelernt, um zu gucken, was sagt die Bibel selber. Weil ich wusste natürlich, ich hörte ja in der Schule auch von liberaler Theologie. Ich hörte ja die Sachen, das haben wir ja gehabt in der Schule. Und ich habe mir gedacht, warum, die Bibel ist doch so toll, ja, warum degradiert ihr das? Und für mich ist es ein Wunder. Das Buch Jesaja ist ein Wunder, Micha ist auch ein Wunder. Es ist für mich beeindruckend, wie viele Sachen hier vorhergesagt worden sind, in welcher Kraft. Bevor Immanuel lernt, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, sind Aram und Ephraim schon verwüstet. Also die Zeitangabe, die man hat, ist die, das Kind, das den Namen Immanuel trägt, und damit ist dieses Kind Garant des Heils. Das werden wir gleich sehen. Es ist ein besonderes Kind. Ich glaube, es ist von der Jungfrau geboren, das Kind. Und das wird die Verheißung Gottes erfüllen, dass es einen Sohn Davids geben wird, der die Welt regieren wird und zum Frieden führen wird. Aber sozusagen, bevor diese Zeit des Heils kommt, ist Ephraim schon erledigt und Aram ist schon erledigt und auch Ahas lebt nicht mehr. Juda ist das Land Immanuels. In Kapitel 8, Vers 8 hat man jetzt Immanuel wieder. Und ich lese mal gerade, weil Gott ja das Gericht angekündigt hat, ich lese mal gerade auch dort den Kontext bis zu Vers 8 hin. Und da heißt es ab Vers 5, in Kapitel 8, ab Vers 5, und der Herr redete weiter mit mir und sprach, weil dies Volk verachtet die Wasser von Siloa, die still dahinfließen und Freude hat an Rezin und dem Sohn Remalias, darum wird der Herr über sie kommen lassen, die starken und vielen Wasser des Stromes, nämlich den König von Assyrien und alle seine Macht. Der Strom wird alle seine Kanäle überfluten und über alle seine Ufer treten. Und er wird einbrechen in Juda und es überschwemmen und überfluten, bis er den Menschen an den Hals reicht. Und seine ausgebreiteten Flügel werden dein Land füllen, soweit es ist, o Immanuel. Man hat hier das Bild, was wir in Kapitel 7 schon gesehen haben, Gott pfeift Assyrien herbei zum Gericht. Hier ist es ein anderes Bild, es ist eine Flut. Das könnt ihr euch jetzt gut vorstellen, das hatten wir kürzlich in Niedersachsen, viel zu viel Wasser. Und jetzt ist das Bild, dass Judäa überflutet wird von Wassermassen, aber das ist kein Wasser, das sind Soldaten. Eine Flut von Soldaten, die ganz Juda überschwemmen. Und die Flut steigt bis in die höheren Gebiete. Jerusalem ist ja hochgelegen und die steigt bis hier, bis zum Hals. Und dann stoppt Gott die Flut, bevor alle ersäufen. Und das geschieht 701. Und das geschieht, wir werden sehen, an dem Ort, wo ich gesagt habe, lernt ihn auswendig. An dem Ort, wo Ahas sich gegen Gott entscheidet und gegen das Zeichen, steht Rabschake, der von Sanherib geschickte General, in Kapitel 36, Vers 1 folgende, genau an dem Ort. Das ist das, wo sie sagt, Gänsehaut. Da kriege ich meine Gänsehaut. Genau an der Stelle steht er sich hin und hält eine Rede mit einer riesengroßen Klappe. Mit einer riesengroßen Klappe und sagt zu Hiskia, der natürlich nicht dasteht, sondern seine abgesandten Diplomaten stehen da und die reden mit ihm und sollen verhandeln. Und praktisch das, was hier geschieht, die Suppe, die Ahas seinem Volk eingebrockt hat, indem er sich und sein Volk den Assyrern verkauft hat, die Suppe muss Hiskia auslöffeln und Judäa. Und ich habe das gelesen, der Sanherib-Presma, der brüstet sich über diesen Feldzug, dass er über 200.000 Leute gefangen weggeführt hat. Es kann gelogen sein, aber wenn da irgendwas dran ist, das war ein Riesenkrieg. Und die Bibel selber sagt uns, dass alle festen Städte Judas gefallen sind. Die haben die geknackt. Alle bis auf Jerusalem. Jerusalem war die einzige. Lachisch war die zweitstärkste Festung. Das haben wir alles gefunden, auch archäologisch gesehen. Und das ist in Nineveh abgebildet worden. Also sozusagen, dass das hier ist, ist ganz real. Es ist ganz stark. Und diese Wassermassen im Bild der Armee, die kommen also. Und es gibt zwei Bilder hier in dem Text. Das eine ist, die Flut steigt bis zum Hals. Und man denkt, jetzt ist es Schluss. Jetzt ersäuft Judäa auch. Und verschwindet im Völkermeer und kommt nie wieder. Und goodbye, Hoffnung des Messias. Und dann greift Gott ein und stoppt es. Das andere Bild ist der Raubvogel mit den Flügeln. Beim Raubvogel ist ja so, die sind ja genial geschaffen. Und die Adler, wir haben hier dieses Augenlid, die haben zwei. Die haben ein durchsichtiges Augenlid. Wenn die im Sturzflug mit 300 Kilometern von oben da unten die Maus sehen oder den Hasen oder was auch immer, ja, dann schalten die ihr durchsichtiges Augenlid ein und stürzen sich runter. Und wenn das soweit ist, dass praktisch schon die Flügel, der Schatten der Flügel über dem Tier ist, ist keine Chance mehr. Und das ist hier die Situation, das Bild, so wie das Wasser bis hier und dann sozusagen der Raubvogel ist schon, bumm, und dann fährt Gottes Hand aus, bumm, und er bricht sich die Zähne kaputt, dieser Vogel, der da die ausgestreckte Faust Gottes erwischt. Und was ist die Macht? Was hält ihn auf? Ja, und wenn man das sieht, merkt man, welche Kraft, welche Macht hält diese Wassermassen auf und welche Macht hält den Vogel auf? Die Antwort ist Immanuel. Vers 8, und er wird einbrechen in Juda und es überschwemmen und überfluten, bis er den Menschen an den Hals reicht und seine ausgebreiteten Flügel werden dein Land füllen, soweit es ist, Immanuel. Immanuel wird angesprochen als der Herr des Landes. Natürlich muss man dann irgendwann sagen, jetzt sieht das so aus, wenn irgendein Glossator hier denkt, das ist messianisch. Aber wenn ihr mir alle drei Stellen Immanuels gebt, dann ist es messianisch. Und mit Jungfrau, bitteschön. Es ist irre. Ich habe es immer wieder gesehen, das ist ein geschlossenes System, dieses moderne System, liberal und kritisch die Bibel auszulegen, und die geht zurück auf die Aufklärung, also in der modernen Zeit, es hat noch Entsprechungen in der Antike. Ein Mann war Spinoza, das war ein Jude, der aber abgefallen war von seinem traditionellen christlichen Glauben und der die Aufklärung wesentlich mitgeprägt hat. Und er war Pantheist, er war also nicht, Pantheist ist ja nicht orthodox-jüdisch, und hat in dem Zusammenhang Wunder abgelehnt. Gott ist Deus, lateinisch, Natura ist die Natur, und er hat Gott, Deus, Sive Natura, Sive Ratio, die drei größten in eins gestellt. Gott und die Natur und die Vernunft. Gott handelt niemals wieder natürlich und niemals übernatürlich und niemals wieder vernünftig. Das ist Aufklärung. Rationalismus der Aufklärung. Und das hat den Boden bereitet für die Jesaja-Kritik. Hermann von der Hart, der erste war, von dem wir wissen, das steht in vielen Büchern nicht drin, aber ich habe ja promoviert darüber, und Hans Möller von der Selk. Der hat promoviert, Selk, Hans Möller in den 30er Jahren war das, glaube ich, hat er seine Promotionsschrift geschrieben. Der hat den Hermann von der Hart ausgebuddelt und der ist 80, 90 Jahre vor dem, der sonst immer in den Büchern genannt wird, auch im internationalen Bereich, der zum ersten Mal so Jesaja aufgeteilt hat. Und der war beeinflusst auch von Spinoza und von der Aufklärung. Es geht einfach darum, wenn Gott nicht übernatürlich handelt, gibt es keine echte Prophetie. Wenn es keine echte Prophetie ist, musst du Jesaja aufteilen. Das ist so wie 2 und 2 ist 4. Wenn aber Gott allmächtig ist und wenn er die Zukunft weiß, was die Bibel ja behauptet, gibt es keinen Grund, die Evangelien nach 70 zu datieren, weil Jesus ja vorhergesagt hat, dass wenn er es vorhersagen konnte, wenn er der Sohn Gottes war, dann muss sich Matthäus, Markus, Lukas nicht nach 70 datieren. Dann hat er es gewusst. Und wenn er es gewusst hat und vorher gesagt hat und die Gemeinde deswegen rausgegangen ist aus Jerusalem, weil sie gewarnt war, sobald das die Armee kommt, Beine in die Hand und merken die, wie logisch das alles ist. Man entscheidet sich zwischen zwei Weltsystemen. Und wenn man sagt, es gibt einen Gott, dann ist dieser Gott nach der Bibel allmächtig, hat mit seinem Wort die Welt geschaffen und kann auch vorhersehen, was geschieht. Also Juda ist das Land Immanuels und weil das der Fall ist, darum schaffen sie es nicht. Können sie es nicht schaffen. Das heißt dann hier in Vers 9 und 10, in Kapitel 8, tobet ihr Völker und erschreckt, höret's alle, die ihr in fernen Landen seid, rüstet euch und erschreckt, rüstet euch und erschreckt, beschließt einen Plan, es wird nichts daraus werden, beredet euch, es wird nicht zustande kommen, denn hier ist Immanuel oder im Hebräischen Ki Immanuel, denn Immanuel, wegen Immanuel. Das ist hier sowohl der Name des Kindes als auch die Aussage, Gott ist mit uns. Das heißt, du hast das Bild, dass die Völker der Welt, hier wird ja nicht nur Assur angeredet, hier und alle Völker der Welt an, alle Völker der Welt, wenn ihr uns Juden zerstören wollt, wenn ihr das Volk Gottes zerstören wollt, wenn ihr den Messias, die Linie des Messias zerstören wollt, macht was ihr wollt, plant was ihr wollt, es wird euch nie gelingen. Cool, ne? Und es ist interessant, dass es immer wieder geschehen ist. Also die sieben Köpfe von dem Tier in der Offenbarung verstehe ich von den Ländern Ägypten, Assyrien, Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Rom und dann Nummer sieben danach. Und alle, insoweit wir es geschichtlich wissen, alle haben wirklich versucht, an irgendeiner Stelle in ihrer Geschichte die Juden auszulöschen. Und das ist furchtbar, das ist schrecklich. Und ich finde das cool, ich finde Immanuel cool. Ja. Ich fühle mich privilegiert, dass ich behaupten kann, ich glaube tatsächlich mit Matthäus 1, 21, es ist Jesus. Es war gar nicht möglich, dass sie vorher die Juden auslöschen konnten, bevor Jesus kam. Und nachdem Jesus gekommen ist, wird sie auch keiner auslöschen, weil Jesus liebt sie und Jesus wird sie verwandeln. Und Jesus benutzt sie, hat sie benutzt, um uns zu evangelisieren. Das Evangelium ist durch Israeliten zu uns gekommen, in der Verbindungslinie, und kommt heute noch durch sie zu uns, durch die Bücher, die sie geschrieben haben. Immanuel ist der Garant für das Bestehen Judas und Israels. Und da gehe ich mal kurz in Kapitel 37, 35 rein, weil das dort sozusagen auch steht, dass Gott handelt an der Stelle, wo er dann die Assyrer gefällt hat, in Jesaja 37, 35, da kommen wir noch heute zu. Aber ich lese den Vers schon mal. Da sagt Gott auch, warum er jetzt die Assyrer beseitigt oder die Macht dort vor Jerusalem beseitigt. Denn ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette um meinetwillen und um meines Knechtes Davids willen. Kapitel 37, 35. Also da sagt Gott, er wird die Assyrer besiegen. Macht er dann auch. Und der Grund ist, keine Macht der Welt wird in der Lage sein, die Linie Davids auszulöschen oder das Volk Gottes zu vernichten. An der Stelle möchte ich jetzt mal wieder mein Lied singen. Das ist Jesaja 10, Vers 21, Jesaja 9, Vers 5 und 6 und aus Jesaja 11 etwas. Und ich klicke das dann weiter. Ich habe es links Deutsch und rechts Hebräisch. Also für euch erkennbar, lesbar. Okay? Und da hat man, wir lesen mal den deutschen Text zuerst, ein Rest wird umkehren, ja der Rest Jakobs zu Gott, dem Helden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, das kennt ihr. Und dann, man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Das habe ich auswendig gelernt auf Hebräisch und in Pakistan oft gesungen. Es war so eine Sache, daran habe ich mich immer hochgezogen. Es gab auch viele schlechte Nachrichten, die hier und da geschehen sind, als wir da im Land waren. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist sozusagen die Vision? Und das war für mich die Vision. Und deswegen bin ich sehr glücklich über diese Verheißungen. She'ar Yashuv, She'ar Yaakov El Ir Gibor, She'ar Yashuv, She'ar Yaakov lahanu benitan lahanu vatehi hamisrael shichmo vayikra hashemo pele yoetz el gibor aviad sar shalom lemarbe hamisra Ule Shalom in Kitz al Kise, was David ve al Mamlachto, le Hachin Ohota, ule Seada, me Olam, me Ata ve Ad Olam. Kinat Adonai Tzevaot, Ta'aseh zot, lo yari'u ve'lo yashchitu v'chol har kodshi, ki mali'ah ha'aretz de'ah et Adonai, kamayim layam mechasim, v'haya ביום ההוא שורש ישעי אשר עומד לנסמים אליו גויים התרושו והייתה מנוחתו כבוד Das sind gewaltige Verheißungen, die da drinstehen. Und man merkt auch, wie hier dann die Kinder, diversen Kinder sozusagen, die mit Jesus zusammenhängen vom Neuen Testament, wie die auch aufeinander bezogen werden. In Kapitel 9, Vers 5 und 6, in uns ist ein Kind geboren. Und das zuerst kommt wieder Finsternis und Gericht und dann ist das Kind selber, ist das Licht. Er ist Wunderrat. Er ist Gottheld, El Gibor. Er ist Ewigvater. Er ist Friedefürst. Und er regiert für immer. Das ist kein normaler menschlicher König. Und er heißt El Gibor hier. Und diese Kombination dieses Wortes, genau so, kommt zweimal in der Bibel vor. In Kapitel 9 und in Kapitel 10. Und in Kapitel 10, ein Rest wird umkehren, der Rest Jakobs zu Gott, dem Starken. Ist es Gott. Das heißt, Jesaja lehrt, dass das Kind auf dem Thron Davids Gott ist. Das ist eine der Stellen im Alten Testament, wo man diese eine Kernaussage der Trinität, dass es eine Person Gottes gibt, die als Sohn Gottes, als Mensch gewordener Gott ist, ist da vorausgesetzt. Das ist gewaltig. Er stützt sein Reich durch Recht und Gerechtigkeit und das ist sein Thron und das erinnert an die Bundeslade, da waren ja auch die 10 Gebote drin, die 2 Tafeln, eine Kopie für Gott, eine Kopie für Israel und das war die Zusammenfassung von Recht und Gerechtigkeit. Und ich hatte schon erwähnt, dass ja das Reis aus dem Stamm Isais nach dem Gericht hervorgeht, aus dem abgehauenen Stamm. Und man hat zuerst das Gericht, dann hat man die Wurzel, die die Welt verändert. Und das war der Text, den ich auch gerade gesungen habe, in Vers 10 dort. Da steht tatsächlich, dass Gott praktisch ihn wie eine Signalstange hinhält und dann die ganze Welt zu ihm strömt. Das ist ein gewaltiges Bild. Nicht nur Israel wird gesammelt, die ganze Welt, alle Völker kehren um zu ihm und erleben das Friedensreich Gottes. Er ist begabt siebenfach mit dem siebenfältigen Geist Gottes. Gottesfurcht ist sein Kennzeichen und er richtet in Recht und Gerechtigkeit. Und wenn man das Ergebnis von dem Kind anguckt, hat man Friede für Tiere und Menschen in einer sündlosen Welt. Und die Wurzel Isais ist Zeichen und Banner oder Signalstange für die Nation, für den Rest Israels. Und das ist halt eine gewaltige Vision. Wenn man diese Stellen zusammennimmt von Kapitel 7,14, da ist eine Jungfrau mit einem Kind im Bauch, prophetisch gesehen. Und dann merkt man in Kapitel 8, das Land gehört diesem Kind. Und man merkt in Kapitel 8, selbst wenn alle Völker der ganzen Welt, der Menschheit, die Linie Davids auslöschen wollen, die werden es schaffen. Ki Immanuel, wegen diesem Kind. In Kapitel 9 sieht man das Kind auf dem Thron als Licht, welches die Finsternis beendet. Er hat göttliche Namen. Ein Name ist El Gibor. In Kapitel 10 sieht man prophetisch, wie ganz Israel sich zu diesem Gott bekehrt. Auf den Tag warte ich. Für den Tag bete ich. Ich bete jeden Tag für Israel. Gerade auch jetzt. Und dann in Kapitel 11 hat man dann sozusagen, er ist nicht nur ein Kind im Mutterleib, in Kapitel 7, in der Jungfrau, das ist Maria. Er ist nicht nur ein Kind, das jetzt erwachsen ist und auf dem Thron sitzt, in Kapitel 9 und für immer regiert. Er ist auch der in Kapitel 11, der dann die Völker wie ein Magnet an sich zieht und die Israeliten wieder zurückholt. Es ist wunderbar. Und ich würde gern diese Stunde abschließen mit einem Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für Immanuel, für El Gibor, für die Wurzel Isais und für deinen Heilsplan. Was steht hier alles in diesem wunderbaren prophetischen Buch drin? Wir danken dir dafür. Und wir freuen uns, dass wir davon ausgehen dürfen, dass du, o Gott, das Wort erfüllst, das du verheißen hast. Amen. So, wir machen jetzt Pause bis Viertel nach 11.